Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All Inclusive am Samstagnachmittag, den 12. Juli von 16 Uhr bis 17 Uhr oder in der Wiederholung am darauffolgenden Dienstag von 13 Uhr bis 14 Uhr. Am Mikrofon und an Reglern begrüßen euch heute Timo,
Michi
und wir haben heute einen Studiogast für euch dabei in unserer neuen Reihe. Unsere Politiker nach dem Besuch im Mai von Annette Wiedmann-Mautz begrüßen wir heute den Tübinger SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Martin Rosemann. Hallo Herr Rosemann.
Hallo.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, in dieser Reihe von All Inclusive teilzunehmen. Heute ist bei All Inclusive zu Gast der Tübinger Bundestagsabgeordnete der SPD Martin Rosemann.
Sind Sie Tübinger?
Kommt jetzt drauf an, was Sie darunter verstehen, weil in Tübingen geboren bin ich nicht, aber ich bin, seit ich anderthalb Jahre alt bin, in Tübingen aufgewachsen. Also würde ich schon sagen, dass ich Tübinger bin.
Okay. Wo sind Sie dann aufgewachsen?
Ja, also ich als kleines Kind habe ich auf Waldhäuser Ost gewohnt. Und dann die meiste Zeit meiner Jugend habe ich dann in Lustenau gewohnt, in der Gartenstraße, da gegenüber dem Ruderverein, wenn das was sagt, da direkt am Neckar.
Ja.
Sehr schön, ja, genau. Und ich bin dann, also ich habe jetzt inzwischen verschiedene Stadtteile von Tübingen kennengelernt, weil ich bin dann von Lustenau später dann nach Derendingen gezogen. War auch sehr schön und inzwischen wohne ich in der Weststadt.
Was für einen Beruf haben Sie?
Ja, jetzt bin ich seit dreiviertel Jahr bin ich Bundestagsabgeordneter und darauf konzentriere ich mich auch. Aber ich habe davor mein Geld nicht mit Politik verdient. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert in Tübingen und habe dann an zwei unterschiedlichen Instituten Wirtschaftsforschung gemacht, angewandte Forschung im Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Wir haben insbesondere untersucht, ob arbeitsmarktpolitische Maßnahmen Langzeitarbeitslosen oder Arbeitslosen eigentlich was bringen oder unter welchen Bedingungen die denen was bringen oder ob das nur Geldverschwendung ist quasi. Das habe ich gemacht, so 12 Jahre lang. Da war ich dann Projektleiter und die letzten 3 Jahre habe ich das Berliner Büro eines Instituts in dem Bereich geleitet.
Haben Sie Familie?
Ich bin verheiratet, aber wir haben noch keine Kinder. Wir wollen aber gerne noch welche bekommen.
Wie lange sind Sie schon in der SPD?
In der SPD bin ich insgesamt seit 1992, also jetzt fast 22 Jahre.
Okay, ganz schön lang.
Ganz schön lang, ja. Ich habe angefangen bei den Jusos, also bei der Jugendorganisation der SPD, so mit 16. Und da bin ich dann auch ziemlich schnell in die SPD eingetreten, aber ich habe am Anfang mehr bei den Jusos gemacht dann als in der SPD.
Was hat Sie bewogen, für den Bundestag zu kandidieren?
Ja, also ich habe ja 2009 habe ich schon mal kandidiert, damals habe ich es nicht geschafft, dann 2013 im zweiten Anlauf habe ich es geschafft. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also ein Grund ist, dass ich eben in meinem Beruf in der Arbeitsmarktforschung sehr viele Erfahrungen gesammelt habe, eben gerade darüber, was eigentlich in der Arbeitsmarktpolitik sinnvoll ist und was da nicht so sinnvoll ist. Und diese Erfahrungen, die wollte ich ganz gerne einbringen, weil ich gedacht habe, es macht Sinn, dass Leute die Arbeitsmarktpolitik machen, Leute entscheiden darüber, wie Arbeitsmarktpolitik gemacht wird, was für Arbeitslose auch gemacht wird, wie die Gesetze ausgestaltet sind, die auch wissen, wie das in der Praxis funktioniert. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Beweggrund.
Ist das Ihre erste Legislaturperiode?
Genau, also 2009 habe ich es nicht geschafft, 2013 dann zum ersten Mal. Also ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr, seit Oktober im Bundestag, meine erste Legislaturperiode.
Okay. Nun habe ich noch ein paar Fragen zu Berlin. Welche Funktion haben Sie innerhalb der SPD-Fraktion?
Also ich bin Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, was mich auch sehr freut, weil ich da ja die Dinge dann auch bearbeiten kann, mit denen ich mich schon vorher beschäftigt habe. Und da bin ich in 3 Themenfeldern tätig. Das eine Thema ist eben gerade aktive Arbeitsmarktpolitik für Langzeitarbeitslose, sogenanntes Sozialgesetzbuch 2. Und die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Jobcenter. Das zweite ist Rentenpolitik, also Alterssicherung, Rentenpolitik, da bin ich der federführende Berichterstatter in der SPD-Fraktion. Das heißt, ich habe so zusammen mit einer Kollegin noch aus Hessen die Koordination für das gesamte Thema der Rentenpolitik. Es gibt dann immer noch Kollegen, die einzelne Unterthemen verantworten, aber ich mache so die Koordination, bin da federführend und das beschäftigt mich auch ziemlich, weil wir ja da auch schon ein großes Gesetzespaket gemacht haben. Und das dritte Thema, an dem ich beteiligt bin, ist Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderung. Wir wollen in dieser Legislaturperiode die Teilhabe für Menschen mit Behinderungen durch ein Bundesteilhabegesetz nach vorne bringen. Und da bin ich einer von fünf Sozialdemokraten in dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, die an dem Thema arbeiten. Und mein Schwerpunkt dabei ist Inklusion auf dem Arbeitsmarkt.
In welchen Ausschüssen sind Sie tätig?
Ja, ich bin nur im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Das reicht aber, finde ich, auch bei den drei Themenbereichen, die ich bearbeite, die ich Ihnen gerade genannt habe. Ich bin dann noch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, also im Europaausschuss.
Okay.
Aber dann nur Stellvertreter und da, die haben mich auch jetzt noch nie gebraucht. Ich bin auch ziemlich gebunden durch meine Themen eben im Sozialausschuss.
Ja. Haben Sie Nebentätigkeiten?
Nein, ich habe keine Nebentätigkeiten, mit denen ich Geld verdienen würde. Ich habe noch ein Amt in der SPD Baden-Württemberg. Da bin ich Vorsitzender der sogenannten Antragskommission. Das ist das Gremium, das die Parteitage inhaltlich vorbereitet. Aber ich habe ich gehe keiner Nebentätigkeit nach. Ich beziehe Einkommen nur aus meiner Abgeordnetentätigkeit und ich nehme das auch ernst, sowohl in Berlin als auch hier im Wahlkreis und wüsste eigentlich gar nicht, wo ich die Zeit noch hernehmen sollte für eine Nebentätigkeit, weil ich nämlich auch noch ein bisschen Zeit mit meiner Frau und auch mit Freunden und mit Familie, Eltern, Geschwistern auch noch verbringen will und ab und zu mal Fußball spielen und so. Deswegen reicht es völlig aus.
Ja. Haben Sie die Problematik von Nebentätigkeiten von Abgeordneten in der freien Wirtschaft?
Ja, ich denke, es wichtig ist, dass Abgeordnete unabhängig sind, dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen und ihren Wählerinnen und Wählern verpflichtet sind und nicht irgendwelchen Unternehmen, Verbänden oder so, für die sie dann noch zusätzlich arbeiten und Geld bekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass Abgeordnete eben auch genug verdienen, dass sie nicht darauf angewiesen sind, noch irgendwo anders Geld herzubekommen. Und ich denke, es ist wichtig, dass Abgeordneten klar ist, dass die eben überwiegend dieses Mandat machen und Nebentätigkeiten nur, wenn das, sag ich mal, unbedingt, wenn das unbedingt vielleicht erforderlich ist, wenn sie quasi, weiß nicht, Vorträge halten oder Bücher schreiben, was ja auch ihrer politischen Tätigkeit dient und damit Geld verdienen, dann habe ich da eigentlich kein Problem damit. Ein größeres Problem habe ich, wenn Leute Abgeordnete auf der Gehaltsliste einzelner Firmen oder bestimmter Interessengruppen stehen. Das finde ich, sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Zumindest sollte das aber transparent sein, wo man sein Geld herkriegt. Wobei ich auch sagen muss, es wird ja immer veröffentlicht, aber wir müssen ja auch zumindest in Stufen müssen wir offenlegen, woher wir wie viel Geld bekommen. Und man sieht, dass eigentlich das Thema Nebentätigkeiten nur ein Thema für sehr wenige Kolleginnen und Kollegen ist. Die meisten Abgeordneten haben gar keine Nebentätigkeiten. Viele Kollegen haben Einkommen noch dadurch, dass sie zum Beispiel als zusätzlich noch Kommunalpolitiker sind und dann in irgendwelchen Verwaltungsräten, Aufsichtsräten oder sowas von kommunalen Unternehmen sitzen. Dagegen ist nichts zu sagen. Einige Kollegen haben Einkommen noch daher, dass sie eben Vorträge halten oder Bücher schreiben. Dagegen finde ich es auch nichts zu sagen, wenn das nicht dazu führt, dass sie sich nicht mehr um ihr Abgeordnetenmandat kümmern. Schwieriger wird es dann, also dann gibt es noch welche, muss man auch noch sagen, die haben halt einen Familienbetrieb. Ja? Also die haben zum Beispiel mit ihrer Frau ein Unternehmen, einen landwirtschaftlichen Betrieb oder so. Ja, das führt ja jetzt die Frau weiter, das finde ich dann auch nicht so schlimm. Wieso sollen die den jetzt verkaufen? Schlimmer wird es dann, wenn Leute offensichtlich so viel Geld mit Nebentätigkeiten verdienen, dass man gar nicht mehr weiß, wann sie eigentlich ihrer Abgeordnetentätigkeit nachgehen. Aber das sind wirklich nur sehr, sehr wenige.
Was halten Sie von dem Gedanken, Abgeordnete deutlich besser zu bezahlen und gleichzeitig jede Nebentätigkeit zu verbieten?
Ja, ich finde, man kann darüber diskutieren, aber wie gesagt, dann ist dann die Frage, was ist dann eben eine Nebentätigkeit? Also wie gesagt, wenn jemand Vorträge hält oder Bücher schreibt, dann finde ich das nicht problematisch. Wie gesagt, problematisch finde ich nur, wenn er für einen Verband oder für ein Unternehmen arbeitet und da offensichtlich noch andere Interessen im Spiel sind. Ich glaube, dass die Höhe der Abgeordnetenentschädigung, so wie wir es jetzt auch neu beschlossen haben, ja, also mit der, wir haben ja eine Angleichung der Abgeordnetenbezüge an die Bundesrichter beschlossen, das sind dann etwa 9.000 Euro, bisher sind es 8.200 Euro im Monat, dass das eine angemessene Höhe ist, mit der man eigentlich seine Abgeordnetentätigkeit unabhängig wahrnehmen kann.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage zum Mindestlohn und wie viele Menschen bewegt. Weshalb sind die Langzeitarbeitslosen während der ersten 6 Monate einer Berufstätigkeit vom Mindestlohn ausgeschlossen? Das ist doch keine Motivation.
Ja, also da will ich nicht widersprechen. Das war so nicht die Idee der SPD. Aber wir sind ja in einer großen Koalition mit CDU und CSU. Ja. Und da mussten wir auch beim Mindestlohn Kompromisse machen. Und das war etwas, was die Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich durchgesetzt hat. Das war ihr wichtig. Sie glaubt, dass die Beschäftigungschancen von Langzeitarbeitslosen dann höher sind, wenn der Mindestlohn nicht gilt. Mein Gegenargument wäre, heute gibt es keinen Mindestlohn und die Beschäftigungschancen von Langzeitarbeitslosen sind trotzdem schlecht. Insofern muss das an was anderem liegen und nicht am Mindestlohn. Das ist eine Kröte, die wir wirklich schlucken müssen. Das liegt uns schwer im Magen. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass wenn ein Unternehmen einen Langzeitarbeitslosen einstellt und dieses Unternehmen ist tarifgebunden, dann gilt trotzdem der Tarifvertrag. Also da kann das Unternehmen nicht beliebig niedrig den Langzeitarbeitslosen bezahlen. Wichtig ist für mich und auch für die anderen SPD-Leute im Bundestag, dass wir diesen Mindestlohn oder dass diese Ausnahme für die Langzeitarbeitslosen eigentlich die einzige wirkliche Ausnahme ist. Und es insbesondere gelungen ist, durchzusetzen, dass es keine Branchenausnahmen gibt. Also keine Branche ist von dem Mindestlohn ausgenommen. Ja. Die Tatsache, dass die Langzeitarbeitslosen in den ersten 6 Monaten ausgenommen sind, ist ein bisschen der Preis dafür, dass eben keine Branche ausgenommen ist. Aber das war uns sehr wichtig, weil wenn Sie mit einer Branche anfangen, eine Branche auszunehmen, dann kommen alle anderen Branchen auch und finden irgendeine Begründung, warum nun ausgerechnet Sie den Mindestlohn nicht zahlen müssen. Das ist uns wichtig, dass es keine Branchenausnahmen gibt, sondern nur Übergänge bis Ende 2016, die es für manche Branchen eben erleichtern, dann in den Mindestlohn einzusteigen, dass sie quasi, wenn sie einen Tarifvertrag vereinbaren, der bundesweit gilt mit den Gewerkschaften, dann bis Ende 2016 noch unter dem Mindestlohn bleiben können. Aber es gibt eben nur Übergänge und keine Ausnahmen für einzelne Branchen. Das finde ich ist ein großer Erfolg. Großer Erfolg ist auch, dass der Mindestlohn in Ost und West gleichermaßen 8,50 Euro beträgt. Also flächendeckend einheitlich.
Okay, dann geht es gleich weiter. Dr. Martin Rosemann, Bundestagsabgeordneter der SPD, im Gespräch mit All Inclusive. Und Martin Rosemann ist unser heutiger Studiogast. Im Vorgespräch haben Sie uns gesagt, die Bürgerinnen und Bürger in Tübingen kommen auf Sie zu und sagen, was machen Sie schon wieder in Tübingen? Nehmen Sie zu der Aussage mal Stellung.
Ja, das ist mir schon passiert, dass mich Leute gefragt haben, ich dachte, Sie sind jetzt in Berlin, warum treffen wir Sie denn dauernd hier? Also ich glaube, manche wissen nicht so ganz, dass wir als Abgeordnete eben genauso dafür da sind, hier im Wahlkreis als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, dass das die Hälfte unserer Tätigkeit ausmacht und nur die andere Hälfte eben dann in Berlin an den Entscheidungen eben direkt teilzunehmen in den Ausschüssen und in der Fraktion und im Bundestag, dass das beides zusammengehört. Das ist übrigens auch wichtig, weil man muss sich auch seine Meinung zu bestimmten Sachverhalten immer wieder in der Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch mit der Basis in der Partei bilden. Das ist sehr wichtig, dass man auch immer wieder mit Leuten, also mir ist das vor allem wichtig, dass ich mit Leuten spreche, die sich mit bestimmten Themen direkt auskennen, weil sie davon betroffen sind oder weil sie in einem bestimmten Bereich arbeiten. Ja, also ich mache zum Beispiel am Montag ein Fachgespräch zum Thema Pflege mit Leuten, die im Pflegebereich sowohl in der Altenpflege, in Pflegeheimen als auch in der ambulanten Altenpflege arbeiten. Ja. Und es ist wichtig, dass ich von denen mitkriege, wie
war
es tatsächlich
aussieht. War ja heute eine Demo in Tübingen um 5:12 Uhr.
Ja, genau, die machen ja öfter Demos. Ich war auch schon am Tag der Pflege bei einer Kundgebung, habe da auch mit Leuten gesprochen. Also das ist einfach total wichtig. Man kann Politik nicht im luftleeren Raum machen. Und deswegen ist es gut so, dass wir im ganzen Jahr haben wir 22 Sitzungswochen, da sind wir in Berlin, da haben wir dann auch von Montag bis Freitag da unsere Termine dort, unsere Sitzungen, und da sollte man dann auch nicht zwischendurch in den Wahlkreis fliegen, weil man dann da auch gefordert ist. Und das sind, ja, es sind 22 Wochen, das heißt, wenn man Weihnachten, Sommerpause, Pfingsten und Ostern abzieht, dann ist es ungefähr jede zweite Woche, und entsprechend bin ich dann auch den Rest der Zeit hier im Wahlkreis vor Ort präsent, und also auch ungefähr jede zweite Woche.
Es gibt im Moment viele Skandale in Berlin. Eben haben wir ja von Michi schon gehört mit den Geldern, dann gibt es auch Drogen, sind gerade auch im Gespräch. Wie ist es für Sie als einer, wo in den Skandal nicht verwickelt ist?
Ja, ich meine, es ist so, dass kein Mensch ist perfekt. Ja, es gibt immer Dinge, die passieren, man sieht in die Menschen auch nicht rein, und ich meine, es kann immer mal passieren, dass jemand auch einen Fehler macht, und dann muss man damit umgehen. Ich finde, dann hat er auch eine zweite Chance, hat er dann auch verdient. So sehe ich das, was diesen Drogenfall angeht. Ich meine, wir wissen ja noch gar nicht genau über die Hintergründe Bescheid, es muss ja auch alles erst geklärt werden, und dann muss man sehen. Aber, also ich sag mal so, die Abgeordneten sind keine Engel. Die Abgeordneten repräsentieren die Gesellschaft mit all ihren Stärken und Schwächen. Und deswegen kommt es auch unter Abgeordneten vor, dass mal ein Fehltritt begangen wird. Wenn der Fehltritt zu groß ist, dann müssen die Konsequenzen gezogen werden. Völlig klar. Das hat man ja im Fall Edati beim Thema Kinderpornografie. Da gibt's nichts zu entschuldigen. Da ist eine Grenze überschritten worden, und dann sind auch die Konsequenzen gezogen worden.
Mit Annette Wiedemautz und Heike Henze sind alte Bundestagsabgeordnete aus Tübingen. Mit Ihnen und Chris Kühn zwei neue. Wie ist es, so viele Abgeordnete aus Tübingen in Berlin zu haben?
Ja, das ist erstmal gut für den Wahlkreis. Ist es gut, wenn er durch viele Abgeordnete vertreten wird. Ich glaube, wir sind einer der wenigen, der jetzt Abgeordnete aus allen vier Fraktionen im Bundestag hat. Aber die Frage, ob es am Ende dem Wahlkreis was bringt, die hängt dann auch davon ab, ob sich die Abgeordneten dann wirklich intensiv und gemeinsam dann auch für die Projekte einsetzen, die für den Wahlkreis wichtig sind.
Hat es bis jetzt funktioniert?
Naja, wir können jetzt noch nicht vermelden, dass es Bundesmittel für die Regionalstadtbahn gibt, und wir können jetzt auch noch nicht vermelden, dass die B28a zwischen Rottenburg und Tübingen unmittelbar finanziert und gebaut wird. Das können wir bisher nicht. Da arbeiten wir noch dran. Ich bin mit Annette Wiedmann-Mautz immer wieder über diese Projekte im Gespräch, weil wir jetzt zusammen in der Regierungsverantwortung sind, und da klappt die Zusammenarbeit auch ganz gut, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Einschätzungen gibt, und ich tausche mich auch mit Chris Kühn aus über unsere gemeinsamen Interessen. Was wir nicht machen, ist, dass wir uns alle vier mal zusammensetzen würden. Das wäre vielleicht mal sinnvoll, dass man sich vielleicht noch enger abstimmt, dass alle vier zusammensitzen, wobei die Heike Henzel ohnehin bei den Wahlkreisprojekten jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Also die nehme ich dann nicht so wahr.
Ist es dann schwer, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, wenn sie jetzt nicht mit ihnen in einer Fraktion sitzen?
Nein, grundsätzlich nicht. Also es ist so, dass wir natürlich wissen, dass wir grundsätzlich mal unterschiedliche politische Haltungen haben. Aber der Deutsche Bundestag zeichnet sich dadurch aus, auch im Unterschied, glaube ich, zu manch anderen Parlamenten in anderen Ländern, dass wir eigentlich alle über die Fraktions- und Parteigrenzen hinweg miteinander reden können, dass wir miteinander persönlichen, vernünftigen Umgang pflegen. Teilweise ist man auch per Du, teilweise geht man auch mal über die Fraktionsgrenzen hinweg irgendwo mal was trinken, wenn man Zeit hat. Und dass wir auch da in der Lage sind, auch über Sachen, die uns gemeinsam wichtig sind, miteinander zu reden und uns da gemeinsam dafür einzusetzen. Das ist kein Problem.
Ein wichtiges Thema in Ihrem Leben ist ja die Inklusion. Wie finden Sie die Inklusion gerade hier in Baden-Württemberg? Wie funktioniert es?
Ja, vielleicht muss man dazu sagen, das ist mir deshalb auch wichtig, weil ich selber auch eine Körperbehinderung habe. Da wir ja hier eine Radiosendung sind, kann man das nicht sehen. Deswegen sage ich das mal dazu. Ich sag mal, in Baden-Württemberg sind wir auf dem Weg. Aber wir sind auf einem Weg, der noch sehr lange ist. Also die Regierung hier in Baden-Württemberg hat ja jetzt das Thema Inklusion an Schulen, beginnt jetzt das Thema anzugehen. Gibt es aber einige ungelöste Fragen noch und da muss schon noch einiges passieren. Ja, ich bin ganz froh, dass mit dem Gerd Weimer es einen Landesbehindertenbeauftragten gibt, der sich sehr intensiv um diese Themen kümmert, der sich da voll reinhängt. Das ist auch ein SPD-Mann. Damit hat das vielleicht auch zu tun, aber auch mit seinem persönlichen Engagement. Und das ist sehr hilfreich. Der treibt und drückt dann auch immer wieder, wenn es bei der Landesregierung vielleicht nicht ganz so schnell geht. Aber da gibt es noch einiges zu tun. Wir haben bisher ja kein inklusives Bildungssystem. Da muss sich insgesamt an den Strukturen was ändern. Ja, viele Schulen sind ja gar nicht vorbereitet auf Inklusion. Wir sind auch in den Köpfen noch nicht vorbereitet. Wissen vielleicht auch gar nicht, dass das eben nicht nur für die behinderten Schülerinnen und Schüler gut ist, wenn sie an, ich sag mal, ganz normalen Schulen beschult werden, sondern dass das auch für die anderen Kinder gut ist. Ja, weil das Leben ist vielfältig und das ist eine Bereicherung. Genauso wie inklusives Radio eine Bereicherung ist inklusive Schule auch eine Bereicherung für alle.
Die AfD ist eine schwierige Partei, würde ich mal als Aussage von mir aus jetzt hier raushauen. Denn die einen sehen die AfD als eine normale Partei, die anderen als rechtspopulistisch. Wie stehen Sie zur AfD? Die ist jetzt ja mit 7 Sitzen ins Europäische Parlament am 25. Mai aus Deutschland aus eingezogen. Und es gab auch viel Kritik schon, bevor sie eingezogen ist. Aber trotzdem hat sie ja recht viele Stimmen dafür erhalten.
Ja, ich bedauere das, dass die AfD so viele Stimmen bekommen hat. Wobei, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, wo rechtspopulistische Parteien sehr viel mehr Stimmenprozente bekommen haben, dann relativiert sich da schon einiges. Aber das ist trotzdem eine Herausforderung für die etablierten Parteien. Ich muss sagen, dass mich in meiner Skepsis gegenüber der AfD, in meiner Einschätzung, dass es da sich in weiten Teilen um eine rechtspopulistische Partei handelt, dass ich dadurch bestätigt wurde, was für Plakate im Europawahlkampf aufgehängt wurden. Die haben sich schon farblich an die Republikaner angelehnt und ich glaube nicht, dass das Zufall war. Und auch die Slogans, die da plakatiert wurden, waren eindeutig nationalistisch ausgerichtet und deswegen kann ich Beteuerungen des Parteivorsitzenden Lucke, sie wären keine rechtspopulistische Partei, dem kann ich einfach keinen Glauben schenken. Das ist für mich nicht glaubwürdig. Und hinzu kommt, ist, dass die AfD ja überhaupt keine Antwort hat auf die Frage, wie das eigentlich funktionieren sollte. Die wollen den Euro in der jetzigen Form auflösen. Sie stellen das immer so einfach dar, da tritt dann Griechenland aus dem Euro aus und dann wird alles gut durch Abwertung oder so. Die Verwerfungen, die erstmal eintreten, wenn ein Land, wenn es denn überhaupt gehen würde, ja, aus dem Euro austritt, ja, dann würde erstmal würde das gesamte Bankensystem zusammenbrechen, die Unternehmen dort, die alle in Euro verschuldet sind, die würden erstmal alle an die Wand fahren, ja. Das heißt, es ginge erstmal alles so richtig den Bach runter, ja. Und was das dann bedeuten würde, auch für die anderen Länder in der Europäischen Union, dann werden wir ja auch gefragt mit unserer Solidarität. Das wird nie beantwortet. Da wird irgend eine theoretische Annahme verfolgt, so nach dem Motto, raus aus dem Euro, nationale Währung wird wieder eingeführt, dann wird abgewertet, dann ist man wieder wettbewerbsfähig und alles wird gut. Aber so funktioniert es ja nicht. Das sind ja alles Prozesse, die sehr, sehr lange dauern würden. Und die Verwerfungen, die dabei eintreten, dazu habe ich von der AfD noch nichts gehört. Das sind reine Theoretiker offensichtlich, die da reden. Also das hat mit der Praxis, mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
Aktuell findet ja die FIFA-Weltmeisterschaft im Fußball der Männer in Brasilien statt. Morgen in Rio de Janeiro trifft die deutsche Nationalmannschaft um Thomas Müller, Philipp Lahm und Co. auf Argentinien im Finale. Die ganze Welt steht hinter Deutschland sozusagen, wurde gestern in der Presse berichtet.
Die Argentinier nicht.
Genau, außer die Argentinier. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Joachim Gauck, der Bundespräsident und noch weitere Politiker werden vor Ort auf der Ehrentribüne empfangen. Viele Skeptiker haben gesagt, sie finden es nicht gut, dass Angela Merkel gegen Portugal vor Ort war, wünschen aber rund mehr als 70% wünschen sich, dass die Kanzlerin beim Endspiel ist. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wann sollte Bundeskanzlerin Merkel bei einem Sportevent auftauchen und wann nicht?
Also ich fand es richtig, dass sie beim Eröffnungsspiel da ist. Ich finde es auch richtig, dass sie beim Finale da ist. Ich hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass noch ein Bundesminister im Halbfinale da gewesen wäre. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass da die Politik auch vertreten ist bei solchen Ereignissen. Insofern glaube ich, hat sie das richtig gemacht. Und ich meine, ganz Deutschland fiebert mit und ich glaube, dass es dann auch richtig ist, dass auch die Bundesregierung zeigt, wir stehen hinter unserer Mannschaft.
Heute Abend Spiel um Platz 2 zwischen dem Gastgeber Brasilien.
Platz 3.
Genau, habe ich gesagt.
Platz 2. Oh. Platz 2 kriegt ja Argentinien, wenn wir morgen Weltmeister werden.
Genau, Platz 3 heute Abend, Brasilien, der Gastgeber gegen die Niederlande. Ich gehe auch fest davon aus, dass wir den Platz 1 kriegen und kein Platz 2-Spiel brauchen. Martin Rosemann, Bundestagsabgeordneter der SPD hier aus Tübingen, ist heute unser Studiogast. Er ist seit September Abgeordneter in Berlin. Und was ist denn die letzten Tage in Berlin so angefallen?
Ja, die letzten Tage eigentlich nichts mehr, weil wir jetzt sitzungsfrei haben seit Anfang Juli, aber die Woche davor war nochmal eine ganz wichtige Woche im Parlamentsbetrieb, weil wir in der letzten Woche ganz wichtige Dinge auf den Weg gebracht haben. Also wir haben zum einen dieses Gesetz zum Mindestlohn beschlossen, also haben damit nach 10 Jahren hartem Kampf, also SPD, Gewerkschaften, Sozialverbänden, auch Kirchenvertretern, endlich diesen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschlossen. Und mit dem Gesetz haben wir nicht nur den Mindestlohn beschlossen, sondern wir haben auch eine Stärkung der Tarifparteien auf den Weg gebracht, weil wir den Tarifparteien in Zukunft es ermöglichen, leichter Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, als es bisher der Fall ist. Und weil wir den Branchen ermöglichen, also allen Branchen jetzt über das sogenannte Arbeitnehmerentsendegesetz Branchenmindestlöhne festzulegen, die oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegen. Das war bisher waren nur bestimmte Branchen in diesem Arbeitnehmerentsendegesetz genannt. Das sind jetzt zukünftig, können das alle Branchen machen. Dann haben wir in dieser letzten Bundestagswoche noch was ganz anderes Wichtiges beschlossen. Wir haben nämlich beschlossen, dass die sogenannte Optionspflicht bei der doppelten Staatsbürgerschaft für die jungen Leute, die hier geboren sind, deren Eltern aber ausländische Staatsangehörigkeiten haben, dass diese Optionspflicht mit dem 23. Lebensjahr, dass die in Zukunft für über 90% der betroffenen jungen Leute fällt. Also es ist ja so, dass wenn man hier geboren ist, die Eltern aber keine Deutschen sind, aber hier schon eine bestimmte Zeit leben, dann bekommt man ja mit Geburt zwei Staatsangehörigkeiten, die deutsche und die Staatsbürgerschaft der Eltern. Und bisher war es so, dass man sich spätestens mit dem 23. Geburtstag für eine Staatsbürgerschaft entscheiden musste. Das war also quasi die deutsche Staatsbürgerschaft auf Probe. Und ich finde, das ist absolut integrationsfeindlich. Und das haben wir jetzt abgeschafft. Also diejenigen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die können die doppelte Staatsangehörigkeit dann auch weiter behalten und müssen sich nicht mehr entscheiden. Das finde ich einen wichtigen Meilenstein. Das haben wir auch in der letzten Woche vor den Parlamentsferien noch beschlossen.
Was machen Sie dann nach den Parlamentsferien? Wo wollen Sie weitermachen?
Ja, ich bin als einer von 7 Sozialdemokraten Mitglied an der Arbeitsgruppe, die Bundesregierung eingesetzt hat, zum Thema flexible Übergänge vom Arbeitsleben in den Ruhestand. Also wir haben nicht nur großes Rentenpaket mit Leistungsverbesserungen, den ersten Leistungsverbesserungen übrigens seit bestimmt 20 Jahren in der Rente beschlossen, sondern wir haben auch gleich gesagt, wo wir weitermachen wollen, nämlich wir wollen die Übergänge flexibilisieren, wir wollen damit es attraktiver machen, über die Regelaltersgrenze hinweg zu arbeiten. Wir wollen aber auch den Leuten dabei helfen. Ganz viele schaffen es ja gar nicht überhaupt, bis zur Regelaltersgrenze zu arbeiten. Und da wollen wir Lösungen finden, damit es mehr schaffen, tatsächlich auch länger zu arbeiten. Einmal durch einen besseren Gesundheitsschutz, durch mehr Rehabilitation und Prävention und zum anderen aber auch durch flexiblere Übergänge im Sinne von Teilrenten. Also es gibt bereits Teilrentenmodelle, aber wir wollen diese Teilrentenmodelle attraktiver und flexibler machen. Dazu haben wir eine Arbeitsgruppe eingerichtet und der gehören an Vertreter des Bundesarbeitsministeriums, das Finanzministerium ist dabei, das Bundeskanzleramt und eben die beiden Koalitionsfraktionen und ich bin da auch dabei und das wird so das nächste Projekt, weil wir als Arbeitsgruppe bis Ende des Jahres Vorschläge machen sollen, was denn dann tatsächlich geändert werden soll und das wird so im Herbst ganz, ganz wichtig werden. Und im Bereich der Rentenpolitik steht dann auch an das Thema Verbesserungen bei den Betriebsrenten und bei der privaten Altersvorsorge. Und das Bundesteilhabegesetz ist ein Projekt für die ganze Legislaturperiode und da werden wir dann auch weiterarbeiten.
Die Koalitionsverhandlungen waren ja vergangenes Jahr. Aus Tübingen hat die Annette Wiedmer-Mautz die Verhandlungen im Familienbereich geleitet mit ihrer Abgeordneten der SPD, Manuela Schwesig. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Ort sie kommt. Wie war es für Sie, die Verhandlungen als zu verfolgen als nicht leitende Person in der SPD-Fraktion?
Ja, das war gut. Wir sind immer von denjenigen, die direkt an den Verhandlungen beteiligt waren, informiert worden über den Stand der Verhandlungen, über die Zwischenergebnisse. Und die Zwischenergebnisse waren sehr positiv, wie am Ende auch das Endergebnis sehr positiv war. Ich habe ja dann auch dem Koalitionsvertrag mit Überzeugung zugestimmt und auch dafür geworben, auch hier bei der Partei vor Ort, dass es eine breite Zustimmung gibt. Und die ist ja dann auch erfolgt, weil ich glaube, dass wir viele Projekte, die der SPD sehr wichtig sind, in diesem Koalitionsvertrag verankern konnten, also Verbesserungen bei der Rente, Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner nehme ich mal als Stichwort, aber auch frühere abschlagsfreie Übergänge in die Rente für besonders langjährig Versicherte, der gesetzliche Mindestlohn, über den wir ja schon gesprochen haben, ein ganz wichtiges Projekt für die SPD, die Mietpreisbremse, was gerade hier für Tübingen mit extrem hohen Mieten ein ganz wichtiges Thema ist, was wir hier durchsetzen konnten. Mehr Mittel für die Länder, für Bildung und Betreuung. Das haben wir zwar noch nicht in Gesetzesform gegossen, aber auch auf den Weg gebracht. Im Übrigen jetzt, dass der Bund übernimmt zum Beispiel das BAföG und entlastet damit die Länder jährlich um über 1 Milliarde Euro. Das Geld wird frei, damit die Länder für Schulen, Kitas und Hochschulen einsetzen können. Und wir werden die Länder und die Kommunen auch noch darüber hinaus weiter entlasten, damit sie mehr für Bildung und Betreuung tun können. Das sind alles Erfolge in dem Koalitionsvertrag für die SPD. Insofern habe ich diese Koalitionsverhandlungen insgesamt als sehr, sehr positiv erlebt.
Sie haben auch viele Veranstaltungen mit Chris Kühn von den Grünen gemacht. Wie ist es jetzt, dass Sie ja mit der CDU in der Koalition sind, mit einem grünen Bundestagsabgeordneten? Gibt es dann weiterhin Veranstaltungen?
Ja, also es ist so, dass wir weiterhin persönlich ein gutes Verhältnis haben und uns auch immer wieder über Dinge austauschen. Aber natürlich haben wir dann auch mal unterschiedliche Auffassungen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und die Grünen haben es ein bisschen schwer als Opposition bei einer Regierung, die vieles richtig macht. Und da muss man dann manchmal auch vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen. Gerade also der Chris Kühn ist ja wohnungsbaupolitischer Sprecher. Und ich lese dann immer so seine Presseerklärungen. Die Kritik ist immer, es müsste alles, was die Große Koalition macht, eigentlich noch viel schneller kommen. Ja, das zeigt ja aber, dass wir dann auf einem richtigen Weg sind. Insofern hat es die Opposition nicht so leicht. Ja, wir sind auch im Gespräch darüber, ob wir nicht mal wieder gemeinsam eine Veranstaltung machen sollten, gerade ausgehend von diesen unterschiedlichen Rollen, Regierung und Opposition, die Dinge doch dann ein bisschen unterschiedlich sehen. Also da könnte was kommen, lassen Sie sich mal überraschen.
Da sind wir gespannt. Bald ist die Oberbürgermeisterwahl hier in der Unistadt Tübingen. Können Sie schon den Hörerinnen und Hörern der Wüstenwelle was erzählen, wie die SPD steht? Unterstützt sie die Frau, unterstützt sie Boris Palmer oder gibt es einen externen SPD-Kandidaten?
Also wir werden nächste Woche das Thema beraten in den Gremien, im Vorstand und auch auf einer Mitgliederversammlung. Deswegen will ich dem nicht vorgreifen. Ich will nur noch mal sagen, wir haben die letzten 8 Jahre mit Boris Palmer insgesamt gut zusammengearbeitet. Es gibt immer wieder mal unterschiedliche Auffassungen. Es gibt auch immer wieder Dinge, wo man sich wundert. Ja, also es ist manchmal zu viel ich und zu wenig wir. Also wenn man Boris Palmer hört, dann ist er allein für alles Gute in dieser Stadt verantwortlich. Da wünsche ich mir etwas mehr Demut und Bescheidenheit. Wie gesagt, es gibt auch immer wieder mal unterschiedliche Auffassungen. Sozialdemokraten ist das Thema sozialer, bezahlbarer Wohnraum wichtiger, offensichtlich als dem Oberbürgermeister, um mal ein Beispiel zu nennen. Aber wir haben insgesamt mit ihm gut zusammengearbeitet. Ich war ja selber auch Fraktionsvorsitzender früher der SPD im Gemeinderat und wir haben nichtsdestotrotz immer als SPD das Ziel, einen eigenen Kandidaten noch aufzustellen. Und die Messlatte da liegt aber dann sehr hoch. Da muss man einen Kandidaten finden, der dann, oder eine Kandidatin, der oder die dann eben wirklich besser ist als Boris Palmer, wo wir dann auch guten Gewissens sagen können, ja, dieser Kandidat oder diese Kandidatin ist besser und dieser Kandidat oder diese Kandidatin hat auch gute Chancen zu gewinnen und das ist nicht ganz einfach. Aber ich will jetzt diesen Entscheidungen in den Gremien nicht vorgreifen und Sie bekommen dann rechtzeitig die Haltung der SPD mitgeteilt.
Okay, wir sind am Ende der heutigen All-Inclusive-Ausgabe angelangt. Vielen Dank an Herrn Rosemann für Ihren Studiobesuch.
Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Kein Problem, die nächste Ausgabe von All Inclusive hört ihr heute in 14 Tagen wieder hier auf der 96,6. Unsere Politiker werden auch am Samstag, den 20. September von 16 Uhr bis 17 Uhr zu Gast sein. Dort wird Chris Kühn, Bundestagsabgeordneter der Grünen, hier im Wahlkreis Tübingen-Hechingen zu Gast sein. Bis dorthin wünschen wir euch eine schöne Zeit, wünschen einen tollen Abend. Brasilien gegen Niederlande, Spiel um Platz 3. Heute Abend und morgen dann das Finale.
Ja, um wie viel Uhr beginnt es denn? 20 Uhr, oder?
Ich glaube, 22.
Also morgen beginnt es 21 Uhr, heute wahrscheinlich auch, oder?
Wahrscheinlich. Werden wir dann nachher sehen, wenn wir unsere Fernsehgeräte oder zum Public Viewing gehen. 21 Uhr morgen, Deutschland gegen Argentinien. Wir drücken jetzt schon der deutschen Nationalmannschaft die Daumen.